Heute ist die vorerst letzte Folge der ersten Staffel von Parallelwelt Palästina. Bevor es losgeht, möchten Maike und ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir bis zum 1. Juli Fragen von euch an uns sammeln. Ihr könnt uns alle möglichen Fragen schicken, auf die ihr schon immer eine Antwort haben wolltet. Und wir wählen ein paar aus und beantworten diese dann in der extra Q&A-Folge. Schickt uns eure Fragen bis zum 1. Juli über Twitter, Instagram oder aber über die E-Mail parallelweltpalästina@gmail.com. Und jetzt viel Spaß bei dem zweiten Teil der Apartheid-Folge.
Hallo meine Lieben und wieder herzlich zurück bei unserem Podcast Parallelwelt Palästina, der erste Podcast auf Deutsch über Palästina und Israel. Heute überraschenderweise mit mir und mit Maike.
Hallo!
Und wir müssen jetzt dazu sagen, bevor wir anfangen, ist, dass zwischen der letzten Aufnahme, also Apartheid Teil 1 und jetzt ist ja Apartheid Teil 2, ist schon ziemlich viel Zeit vergangen, was unter anderem daran liegt, dass persönlich in dem Leben einer eurer Lieblings-Podcast-Hosts so einiges passiert ist, in meinem, und wir deshalb eine kurze Auszeit gebraucht haben und sind jetzt wieder da. Das heißt, bitte vergebt uns, wenn wir vielleicht was wiederholen, was ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Wir haben uns das jetzt extra nochmal heute für euch angehört, die letzte Folge, damit wir wirklich nichts wiederholen. Ja gut, aber vielleicht könnt ihr euch das dann auch ein bisschen besser merken. Maike, du sitzt wieder in Leipzig. Ich schalte aus München zu. Und wir fangen jetzt eigentlich damit an, mit Mythen aufzuräumen.
Genau, wir haben letztes Mal ganz viel darüber geredet, was der Apartheid-Begriff an sich hat und warum man sagt, dass Israel ein Apartheidsstaat ist, beziehungsweise Apartheid praktiziert gegenüber den Palästinensern und was genau damit gemeint ist. Und wir hatten eigentlich vor, direkt im Anschluss mit ein paar Mythen zu dem Thema aufzuräumen. Und das wollen wir heute für euch nachholen.
Genau, und damit man das mal versteht, wieso wir uns jetzt ein bisschen dem widmen, ist ja, dass es schon so ein paar Aussagen gibt, wie zum Beispiel, ja, aber schaut euch doch mal die die Demokratielage im Nahen Osten an, da ist auch Israel wirklich eine Koryphäe und wir brauchen das Land und überhaupt, also hört's auf, so ungefähr Israel jetzt auszuwählen als einziges Land, das ihr kritisiert. So Mythen meinen wir. Also was, wo man eigentlich sagen muss, das haben wir so oft gehört. Ich denke vor allem, Maike und ich, du bist nicht nur in Diskussion mit anderen Leuten, sondern wirklich auch, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, vor allem auf Twitter, wo wir beide sehr aktiv sind, hört man immer, immer wieder dieselben Sachen und wir haben keine Lust mehr drauf und wollen euch auch so ein bisschen so ein Standbein geben, dass wenn ihr sowas hört, dass ihr da gut dagegen argumentieren könnt und ein bisschen wisst, was der Hintergrund davon ist.
Oder einfach eure MitdiskutantInnen zu uns schickt, dass sie sich diese Folge anhören sollen und ein bisschen andere Perspektive auf diese häufig verwendete Punkte mitbekommen.
Mythos Nummer 1.
Ja.
Aber Maike, es sitzen doch auch ArabererInnen, also PalästinenserInnen im Knesset, also im israelischen Parlament. Es gibt doch arabische Parteien und PalästinenserInnen können wählen. Zum Beispiel war in der letzten Regierung eine arabische, islamistische Partei in der Koalition, also unter der Regierung von Yair Lapid und Naftali Bennett. Also, was reden wir hier von Apartheid?
Tja, das ist für mich ein Beispiel davon, wie gern einfach zwischen Israel proper, ne, diese 48er-Gebiete, das offizielle Staatsgebiet, zwischen dem und dem ganzen Gebiet getrennt wird, worüber Israel regiert. Aber die israelische Regierung regiert tatsächlich auch über Westjordanland und weitestgehend auch über Gaza. Wir haben euch schon versprochen, in der nächsten Staffel eine ausführliche Folge über Gaza zu machen. Aber da sei zumindest erwähnt, dass solche Sachen wie mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht dazu ein, aber der Zensus, also die Liste von den Menschen, die, wie bitte?
Volkszählung.
Genau, die wird für Gaza auch immer noch von der israelischen Regierung gemacht. Also Israel entscheidet auch, wer offiziell als in Gaza lebend gilt und wer nicht. Auch ziemlich wirklich nur als so kleines Beispiel dafür, wenn wir sagen, Israel regiert über das ganze Gebiet. Und aus diesem ganzen Gebiet können nur PalästinenserInnen wählen, die in Israel selbst leben, mhm, und beziehungsweise die israelische Staatsbürgerschaft haben. Und das haben wir auch in letzter Folge erwähnt, aber es ist wichtig, das will ich dann nochmal betonen, das sind dann nur die, die 48 im Staatsgebiet geblieben waren, beziehungsweise deren Nachfahren. Es sei denn, ihre Staatsbürgerschaft wurde entzogen, was auch vorkommt. Und also jetzt, wo wir das aufnehmen, Ende Februar, ist auch im Gespräch, dass nicht nur im Gespräch, es wurde diese oder letzte Woche, also neulich, Mitte Februar, wurde ein Gesetz verabschiedet, der das noch leichter macht, die Staatsbürgerschaft zu entziehen und Menschen abzuschieben, die Staatsbürgerschaft hatten. Aber genau, also das, also dieses Wahlrecht gilt vorerst nur für einen kleinen Teil der palästinensischen Bevölkerung und die anderen haben gar keine Möglichkeit, die demokratische Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Also im Westjordanland sind selbst Demos verboten. Ja. Also ab 10 Leuten.
Das heißt, man wird regiert, kann aber selber nichts an der Regierung ändern, selbst wenn man wollen würde.
Genau. Und das führt natürlich zu einer großen Debatte, auch unter PalästinenserInnen, wo die Frage ist, ist es überhaupt sinnvoll zu wählen oder ist es besser, die Wahlen grundsätzlich zu boykottieren und nicht diese Legitimierung diesem Staat zu geben?
Was denkst du eigentlich? Besser boykottieren oder besser wählen?
Das ist keine Frage für mich. Das müssen PalästinenserInnen entscheiden. Ich versuche zu wählen, wenn ich da bin, aber ich bin nicht mehr da und es gibt keinen Briefwahl.
Ach so, das wusste ich nicht. Du kannst nicht hier im Konsulat in der Botschaft. Ach
so. Und das ist auch gut so, weil das Einbürgerungsgesetz in Israel ist extrem rassistisch und also Palästinensern gegenüber sehr eng, aber für Menschen mit jüdischer Herkunft ist es extrem leicht, eine Staatsbürgerschaft zu erlangen. Und wenn das möglich wäre, dann würden einfach rechte Organisationen so Leute organisieren, die sich mal einbürgern lassen und dann aus USA, wo es eine relativ große rechte jüdische Wählerschaft gibt, die auch die Siedlungen sehr stark unterstützt, auch finanziell sowie auch politisch. Und dann hätten wir halt eine ewige Herrschaft der Rechtsradikalen, wenn es das gäbe.
Und ich kann mich noch erinnern, das war vor etwa 5 Jahren oder sowas, war eine der Wahlen. Also ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, dass für diejenigen, die es nicht verfolgen, es gab ja unzählig viele Wahlen. Es ist ein Running Gag inzwischen, dass es ungefähr jedes Jahr 10 Wahlen, also überspitzt gesagt, in Israel gerade gibt. Und die Leute einfach wirklich keine Lust mehr drauf haben. Und vor ein paar Jahren war es so, dass ein sehr bekannter palästinensischer Rapper, der heißt Tamen Afar, der Band Damn, hat auch ein Lied rausgebracht, wirklich um Leute aufzurufen, in seiner palästinensischen Community wirklich zu den Wahlen zu gehen. Wobei man wirklich auch sagen musste, er hatte dann halt auch Freunde, die es boykottiert hätten. Also es ist wirklich eine sehr große Diskussion.
Und man merkt aber auch, dass diese Frage der Wahlbeteiligung auch sehr eng damit zusammenhängt, wie die arabische Parteien und die kommunistische Partei, die auch oft auch als arabische Partei angesehen wird, Hadash ist das, wie sie behandelt werden. Also ich glaube, im ersten Wahlgang 2019, da gab es 2, im ersten Wahlgang gab es eine sehr starke Beteiligung der PalästinenserInnen an den Wahlen. Und die damals noch gemeinsame Liste der arabischen Parteien mit Hadash hat auch den Schritt gemacht, einen zionistischen Kandidaten zu unterstützen nach den Wahlen, damit es möglich wäre, Netanyahu zu ersetzen. Das haben dann aber der Anti-Netanyahu-Block nicht machen wollen. Der wollte nicht mit den Stimmen der PalästinenserInnen an die Macht kommen. Und dann ging es zu einem neuen Wahlgang deswegen. Und dann war die Beteiligung natürlich schon tiefer, weil man gemerkt hat, okay, sehr viel kann man nicht schaffen mit diesem Wählen gehen. Also ist das keine reine einseitige Überlegung von der palästinensischen Bevölkerung, ob die wählen gehen oder nicht, ob die boykottieren wollen, sondern das ist eine sehr dynamische Lage, die damit zusammenhängt, wie sie behandelt werden in der israelischen Politik.
Ja, und ich glaube, da sollte man wirklich auch nochmal darauf festnageln, dass die PalästinenserInnen natürlich keine homogene Gruppe sind. Ich meine, ist ja allgemein so, dass sie so dargestellt werden. Entweder sind alles, also jetzt hat, wenn man wirklich auf manche sehr pro-israelische Seite achtet, dann sind PalästinenserInnen entweder reine Terroristen oder sie werden sehr rassistisch dargestellt. In sehr rassistischen, soll ich das sagen, durch eine rassistische Linse dargestellt. Aber untereinander sind es genauso wie alle anderen Nationen oder Bürger, ist es eine diverse Gruppe, die diverse politische Ansichten vertritt. Und da gibt es eben zum Beispiel Mansour Abbas, der ist deshalb bekannt geworden, weil er seit sehr, sehr langer Zeit einer der ersten Palästinenser ist, der in der Regierung sich beteiligen konnte. Und das war ein Koalitionspartner von der Regierung von Lapid und Bennett. Und seine Partei war halt eine islamistische Partei. Das heißt, es war auf jeden Fall homophob. Er hat sich auch sehr angepasst, wodurch er kritisiert wurde, indem er sich zum Beispiel gesagt hat, dieses Apartheid-Label, das passt nicht zu Israel. Also er hatte politische Ansichten vertreten, die auf jeden Fall mit politischen Ansichten einer bestimmten palästinensischen Bevölkerungsgruppe übereingestimmt haben, aber halt eben nicht mit allen. Das heißt, man darf dann nicht vergessen, dass PalästinenserInnen keine homogene Gruppe sind, so wie sie oft gern dargestellt werden.
Ja. Und naturgemäß ist aber dann so, also sowas wie die Abbas-Linie ist gerade ein neues Phänomen oder ein Phänomen, das sehr lange sehr schwach war und jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen stärker geworden ist. Aber es ist halt natürlich so, dass grundsätzlich ein sehr großes Teil der palästinensischen Bevölkerung die zionistische Ideologie vom Staat ablehnt, weil diese Ideologie sie ablehnt. Die anderen Parteien, die stark palästinensisch geprägt sind, lehnen deswegen die Idee ab, dass der Staat von und für die Juden sein sollte, sondern sagen, es soll ein Staat für alle seine BürgerInnen sein. Und das führt dazu, dass immer wieder Parteien verboten werden und es verhindert wird, dass sie überhaupt zu den Wahlen stehen. Und in den letzten Jahren betrifft das vor allem immer wieder Ballard. Das ist so eine liberal, also linksliberal nationalistische palästinensische Partei, also schon eher so der mittleren Klasse. Es gibt auch ein kleines Kontingent an jüdischen Aktiven, die da sich dran beteiligen. Ich kenne ein paar von denen, das sind auch gute Leute. Und es wurde immer wieder von diesem Israel Elections Committee verboten, dass diese Partei zu den Wahlen steht, weil sie ganz laut sagt, wir wollen einen Staat für alle seine BürgerInnen. Bisher hat dann trotzdem immer das Gericht den Verbot unterbunden, so dass die Partei doch zu den Wahlen stehen konnte. Letztes Mal hat sie einfach nicht genug Stimmen bekommen, um reinzukommen, zum ersten Mal, seit ihrem Bestehen in den 90ern. Auf jeden Fall gehört es jetzt zu den Zielen der aktuellen Koalition von Netanyahu mit den extremen rechten Nationalisten, mit den Kahnisten. Es gehört zu den Zielen, zu verhindern, dass Gerichte so eingreifen können bei Entscheidungen. Und es sieht dann sehr unklar aus, nicht nur für Ballard, sondern auch für Khadash auf jeden Fall und eventuell auch für Rahm, trotz der wie heißt es, Fügigkeit von Abbas. Es ist sehr unklar, dass die weiterhin überhaupt sich zu den Wahlen stellen können. Und das ist keine Riesenüberraschung, dass das jetzt in Frage steht, sondern das war schon immer eine Frage, ob das toleriert wird. Und ich glaube, diese Tatsache untermauert sehr unterminiert sehr diese Idee, dass es eine voll egalitäre Demokratie ist, die sogar so großzügig ist, dass die PalästinenserInnen mit beteiligt sind.
Ja, und ich glaube, dass da auch nochmal erwähnt sein sollte, dass das Israel Election Committee, das operiert ja nicht erst seit gestern, sondern fast kurz nach der Staatsgründung Israels. Das heißt, seit über 50 Jahren werden palästinensische Parteien verboten, eben diejenigen, die sehr kritisch sind, die sehr auf den Rechten der Palästinenser bedacht sind und die eben auch den Staat selbst kritisiert haben, vor allem diese jüdische, ethnische Supremacy dahinter. Und sind dann eben schon seit über 50 Jahren verboten worden. Das heißt, wenn man sich jetzt seit, also ich meine, wir werden da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn man sich vorstellt, wieso genau ist eine blühende politische Landschaft mit blühenden politischen Parteien in Israel proper unter PalästinenserInnen nicht möglich, wieso gibt es dann auch extremistische Parteien? Ja, woher kommt das, wenn natürlich von Anfang an so Parteien untermauert wurden, verboten wurden, die eigentlich auch für eine diverse, blühende Landschaft verantwortlich gewesen wären, sind halt unterbunden worden. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie es dann 50 Jahre später aussieht.
Genau.
Und dann gibt es eben noch diese strukturellen Hürden, Michael, für PalästinenserInnen, die sich politisch engagieren wollen auch.
Ja, und das ist eben also so die Grundlage dafür, was wir eben besprochen haben. Also es gibt seit 2000 ein Gesetz, das ganz klar macht, dass Parteien oder Kandidaten auch nicht zur Wahl antreten können, die anfechten, dass Israel ein jüdischer oder ein Staat oder eine Demokratie sein sollen. In der Praxis wird das aber nicht umgesetzt gegen Demokratiefeinde, wie die jetzt in der Regierung sitzen und auch ganz offen sagen, dass die nicht keine großen Fans von Demokratie sind. Also die werden davon nicht berührt, sondern es wird vor allem benutzt gegen die, die den ethnischen jüdischen Charakter vom Staat ablehnen. Und es wird auch zumindest de facto ausgeschlossen, dass wichtige Positionen im Parlament und in der Regierung von PalästinenserInnen bestückt werden können. Also vor allem alles, was mit Verteidigung zusammenhängt. Also da tun sich alle zionistische Kräfte zusammen, das ist ja die Mehrheit des Parlaments, um zu verhindern, dass eine Palästinenserin auch im Sicherheitskomitee der Knesset sitzen kann, also abgesehen vom Ministerium. Auch ein paar andere wichtige strategische Rollen wie Finanzministerium oder Außenministerium. Also es gab schon ein paar Minister in der Geschichte Israels, die PalästinenserInnen waren, oder eigentlich nur Palästinenser, wenn ich mich nicht irre. Aber das waren dann Ministerien, die als weniger wichtig gelten. Und das kam auch sehr selten vor, dafür, dass es ein Fünftel der Bevölkerung darstellt. Und dann gibt's ja, abgesehen von diesen strukturellen Hürden, gibt's ja auch aggressive Versuche, also die Wahlbeteiligung von PalästinenserInnen zu unterminieren. Ne? Also das wolltest du ja ansprechen mit, was Likud 2019 gemacht hat.
Ja, das ist eigentlich voll, also ich fand es ziemlich krass, weil das gar nicht erwähnt wurde und ich mir so dachte, so what? Also Likud ist die Partei, wo Benjamin Netanyahu drin ist. Das ist eine sehr rechte Partei, die, also bei uns wäre sie sehr, sehr rechts, die es so circa seit, was, den 70ern gibt, seit Menachem Begin?
Ne, die gibt's schon länger, aber die ist seit Ende der 70er, also seit 77 fast immer die Regierungspartei.
Ja. Und die haben eben versucht, versteckte Kameras in palästinensische Wahllokale zu installieren. Und damit halt eben PalästinenserInnen vom Wählen abzuhalten. Und ich glaube, was ich so krass daran finde, ist, dass, like, it's not really überraschend in diesem Zusammenhang, aber stellt euch einfach mal vor, das wäre bei uns passiert. So, die CDU geht in Wahllokale von, weiß ich nicht, wen mag die CDU, was gibt's denn bei uns?
Ja, Berliner Bezirke, wo es viele migrantisierte Leute gibt.
Ja, stimmt. Also die CDU geht nach Berlin und hängt da in migrantisch geprägten Vierteln einfach Kameras auf, in Wahllokalen. Wie krass wäre das denn? Mhm. Das ist ja der größte Wahlskandal überhaupt. Das würde wahrscheinlich auch außerhalb unserer Nation Deutschlands ein bisschen Wellen schlagen in den Medien.
Ja.
Und bei Israel komplett untergegangen.
Und dann wird begründet, warum man daraus kein großes Ding machen soll, damit, ja, das ist die einzige Demokratie in der Region. Also was ist das für eine Demokratie und was ist das für ein Argument, nicht demokratisches Verhalten irgendwie zu dulden?
Okay, dann sind wir bei Trommelwirbel, Mythos Nummer 2, Checkpoints. Und die Mauer um das Westjordanland und die Präsenz des Militärs sind keine Zeichen von Apartheid, sondern reine Sicherheitsmaßnahmen. Mit der Mauer meinen wir, wie sagen wir eigentlich dazu, die Apartheid-Mauer, die Teilmauer, was heißt das auf Deutsch? Segregation Border?
Security Barrier, das hat sehr viele Namen.
Ja, so die Sicherheitsmauer, die auf jeden Fall um das Westjordanland herum geht. Und ich meine, das ist jetzt sehr generalisiert gesagt, sehr vereinfacht gesagt, weil sie verläuft nicht genau um das Westjordanland rum. Das erwähnen wir aber gleich nochmal. Also sie geht um das Westjordanland rum, wurde nach oder im sozusagen als Resultat der zweiten Intifada Anfang der 2000er gebaut. Von dieser Mauer reden wir. Und da wird eben oft gesagt, hey, die brauchen wir ganz, ganz dringend, oder die brauchen nicht wir, die brauchen die Israelis ganz, ganz dringend, weil dadurch ja wirklich Selbstmordattentäter abgehalten werden. Das ist für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung, die ja eh schon so unter, metaphorisch gesagt, Beschuss steht. Und diese Checkpoints und die Präsenz des Militärs sind alle unglaublich wichtig. Es sind Sicherheitsmaßnahmen. Michael, was sagst du dazu?
Na, ich finde, der Apartheid-Bericht von Amnesty beantwortet das ganz gut, weil er das direkt sich damit auseinandersetzt und sagt, also diese Maßnahmen werden, sind teilweise, also sicherheitstechnisch quasi sinnvoll, aber immer nur teilweise. Und das ist halt oft einfach eine Vorwand, die benutzt wird, um eigentlich die Ziele umzusetzen, die, wie ich immer betone, in der israelischen Gesellschaft ganz offen angesprochen werden, dass wir die Kontrolle über diese Gebiete für jüdische Menschen erlangen müssen oder aufrechterhalten müssen. Und ich glaube, es ist umstritten, ob überhaupt die Mauer so eine große Rolle darin gespielt hat, dass Selbstmordattentäter Attentaten weniger geworden sind. Ich kann mich erinnern, so Mitte 2000er, dass selbst israelische Sicherheitsbehörden gesagt haben, eigentlich hat es andere Gründe, weil es einfach einen Strategiewechsel gibt im palästinensischen Widerstand. Und die Mauer wurde erst vor wenigen Jahren, glaube ich, komplett gemacht, wenn überhaupt. Also es gab immer ziemlich große Lücken. Und in der Zeit, wo es mit den Selbstmordattentätern weniger geworden ist, gab es noch viele Stellen, wo man einfach frei rüberlaufen konnte, ohne Checkpoint, ohne gar nichts. Und wenn man sich einfach den Verlauf der Mauer anguckt und die israelische Gerichtsbeschlüsse dazu, da muss man feststellen, an manchen Stellen war das einfach offensichtlich ein Versuch, quasi den Weg freizumachen für eine neue Siedlung. Also das habe ich mit eigenen Augen Mitte 2000 gesehen bei Bilayin, wo es einen sehr langen, wichtigen Kampf dazu gab, dass die einfach die Mauer richtig nah ans Dorf gebaut haben, das Dorf von seinen Feldern abgetrennt hat und diese Felder dann freigeräumt hat, dadurch für die Siedlung in der Nähe, Modi'in Elit, die sich ausbreiten soll. Und das war, glaube ich, auch in dem Fall, aber auf jeden Fall in manchen Fällen auch mit etwas Korruption verbunden, weil es dann schon also Firmen gab, die diese Siedlungserweiterungen bauen wollten und die mit involviert waren an der Entscheidungsfindung, wo die Mauer verlaufen sollte, beziehungsweise wo die halt einen Einfluss darauf hatten indirekt, ja, dass ihre Freunde im Militär halt mit darüber entschieden haben. Und nur sehr selten verläuft die Mauer wirklich an der ehemaligen Grenzen entlang. Ne?
Ich habe irgendwie nochmal nachgeschaut, es sind irgendwie 85% der Mauer schneidet in palästinensisches Gebiet rein. Finde ich schon ziemlich krass. Und das ist, wie du gesagt hast, eben das mit den Feldern abgeschnitten, gibt es ganz oft diese Fälle. Aber es gibt zum Beispiel auch einen palästinensischen Ort, der heißt Qalqilya. Es ist sehr interessant, wenn du im Westjordanland bist, in Qalqilya, kannst du genau von da auf Tel Aviv aufs Meer schauen. Also stehst du oben, weil es leichte Anhöhe ist, und du siehst von da aus das Meer, aber die Mauer, also mir nicht, weil ich habe einen deutschen Pass, aber PalästinenserInnen können nicht zu diesem Meer hin, weil sie nicht rein dürfen, aber auch weil diese Mauer komplett auch um das ganze Dorf geht und um diese ganze Stadt geht. Also das ist so krass, wie die da wirklich wie in so einem Kessel drin sitzen sozusagen.
Ja, es gibt ein paar solche Orte, auch Walaja bei Jerusalem, wo mein Vater auch Kontakte hat. Also ja, komplett abgetrennt.
Ja, total krass. Also und dann eben noch so diese, ich weiß auch nicht, ich glaube wo ich so ein bisschen dazu nochmal hier Daten rausgesucht habe, so dachte ich mir aus, es ist immer schon, ob nicht die Grundlage allein, über die wir über diese Mauer reden, ob die nicht schon enthumanisiert ist, weil wir ja immer davon ausgehen, okay, also, oder das kritisch diskutieren, dass jüdische Israelis geschützt werden müssen. Aber gleichzeitig haben wir eine Situation, wo vor allem seit Anfang dieses Jahres das Jahr schon wieder so tödlich ist, wo so viele, fast jeden Tag sterben PalästinenserInnen im Westjordanland. Und damit meinen wir jetzt nicht welche, die aktiv mit Schusswaffen rumlaufen, sondern es sind ZivilistInnen, die dort sterben, ausgeführt entweder in wenigeren Fällen von SiedlerInnen, die PalästinenserInnen umbringen, aber meistens eben israelische Soldaten. Und wer schützt eigentlich PalästinenserInnen vor Angriffen? Also die Diskussionsgrundlage ist ja schon so, die Mauer wurde errichtet, sind es Sicherheitsbedenken? Wir sagen nein. Aber im Gegensatz dazu fragt niemand eigentlich in diesen öffentlichen Diskussionen, vielleicht brauchen PalästinenserInnen selber eigentlich so eine Mauer, um selbst geschützt zu werden.
Ja, das ist auch was ganz Grundsätzliches in der ganzen Debatte um Palästina. Also nicht nur, was die Mauer angeht, sondern es wird immer, also die Sicherheit von Israelis ist ständig Thema. Die Sicherheit von PalästinenserInnen praktisch nie. Also ja. Das ist, also ne, niemand redet davon, dass Palästina auch vielleicht eine starke Armee bräuchte, um sich zu verteidigen, sondern das sind nur Argumente, die man hört, warum der Staat Israel Gewalt ausüben darf, warum das Leben PalästinenserInnen eingeschränkt und unterbrochen werden darf. Ja, ne, also es wird gar nicht diese andere Seite angesprochen.
Ja, absolut. Und weiß ich nicht, wir haben ja jetzt willst du noch was zu dem Mythos sagen? Sonst springen wir zum nächsten.
Ja, vielleicht nur, dass es sowieso nicht sehr wesentlich ist. Also, selbst wenn das der Fall wäre, könnte es trotzdem Apartheid geben. Also wenn es der Fall wäre, dass die Mauer und diese ganzen Maßnahmen nur wegen Sicherheit stammen, könnte man trotzdem klar machen, dass es da ein Apartheidsregime gibt.
Und ich glaube, vielleicht ist es für euch auch noch interessant, aber Banksy hat ja sein Hotel eröffnet gleich neben der Mauer. Das heißt The Waldorf Hotel. Das heißt, walled off, einfach nur, weil der Ausblick der Hotelzimmer geht direkt auf die Mauer. Also du schaust auf die Mauer. Die Mauer ist auch so hoch. Ja? Also wenn man sich das nicht vorstellen kann, googelt das vielleicht mal. Aber es ist eine riesengroße Mauer. Das heißt, selbst wenn du da 3 Stockwerke ein Haus baust, du schaust direkt auf die Mauer. Und es gibt ja auch ultra viele Graffiti-Künste, unter anderem auch Banksy, aber ganz viele PalästinenserInnen, die eben die Mauer auch besprüht haben. Und die Mauer ist eigentlich nur ein grauer Klotz, aber ist inzwischen vor allem in Orten wie Bethlehem schon wieder bunt gemacht irgendwo. Also nicht komplett bunt, aber auf jeden Fall eine Graffiti-Plattform, wo sehr viel, was heißt Resistance auf Deutsch?
Widerstand.
Widerstandssprüche drauf sind. Und wird irgendwo auch, kann man natürlich auch kritisch betrachten, inwiefern dann die Mauer eigentlich nur zu einer Art Kunstwerk gemacht wird und dann halt auch viele, vor allem westliche Touristen kommen und sich das schön fotografieren, gibt's natürlich auch. Genau, aber wenn ihr da mal in der Gegend seid, auf jeden Fall mal bei Banksys Hotel reinschauen, da gibt's ein Mini-Museum drin, das ist kostenlos, einfach über die Entstehungsgeschichte der Mauer. Genau, und jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Mythos. Mythos Nummer 3. Man sollte das brutale Apartheid-Regime in Südafrika nicht mit Israel vergleichen, weil es gibt gar keinen Vergleich. Und B, Israel ist doch die einzige Demokratie im Nahen Osten. Andere Regime sind viel, viel schlimmer. Wieso konzentriert euch immer auf Israel? Wieso ist Israel so ein besonderer Fall? Macht doch mal was gegen Syrien.
Also ich glaube, wir haben das schon ziemlich gut entkräftet jetzt vorhin, als wir das mit der Demokratie angesprochen haben, aber auch in der letzten Folge, weil wir ja klar gemacht haben, dass es gar nicht um einen Vergleich mit Südafrika geht, sondern über den Apartheid-Vorwurf als eigener Rechtsbegriff. Aber ich finde es auch immer, dieses Whataboutism von anderen Regimes sind viel schlimmer, ist mir total unverständlich, weil heißt es eigentlich, dass man nur also ein Land finden sollte in der Welt, wo es am allerschlimmsten ist und nur das kritisieren, bis es da besser ist. Also was ist das eigentlich für eine Logik? Also wenn es da Unrecht gibt, dann muss man das ansprechen und muss man auch verändern. Ne? Das kann man nicht einfach ignorieren, weil man findet, anderswo ist es noch schlimmer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man kann sicherlich auch schlimmere Regierungen finden in der Welt, vielleicht, keine Ahnung. Ich finde das eine komische Frage, was ist am schlimmsten? Aber es gibt viele gute Gründe, warum man sich sehr darauf konzentriert. Also eins ist einfach, dass sehr große Staaten in der Welt ziemlich wichtig finden. Also USA sagt schon seit Jahrzehnten sehr klar, dass es dass Israel halt im Interesse von Amerika auch da sein sollte. Also das ist auch an für sich schon ein Grund, weil das ist nicht nur dieser kleine Staat, sondern alles auch, was geopolitisch dahinter steckt. Aber auch, weil sowas wie eine militärische Besatzung, die seit Jahrzehnten andauert, das ist nicht so häufig in der Welt anzutreffen. Also es gibt höchstens noch ein paar Fälle, die vergleichbar sind, und selbst das kaum.
Wie Kaschmir ist zum Beispiel noch so einer der Ausnahmefälle auf der Welt, würde ich noch
sagen. Ja, und Westsahara, viel mehr fällt einem nicht ein, ne?
Und selbst da gibt es ja wirklich Verbindungen dazu. Also ich meine, das werden wir sicher auch irgendwann ansprechen, aber es gibt auch Gründe, wieso Indien sehr gut kann mit Israel. Ist halt, weil Kaschmir unter anderem, sag ich jetzt mal, unter anderem gibt es in Kaschmir eben auch Siedlungspolitik, die schon teilweise sehr ähnlich ist zu dem, was, also wie gesagt, es ist sehr vereinfacht gesagt, aber teilweise sehr ähnlich ist zu dem, was Palästina passiert. Und ich glaube, was ich auch noch erwähnen will, wie eben, was du gesagt hast, so dieses, so was mich dann nervt an diesem Argument, zum Beispiel Bashar al-Assad ist gleich daneben, wieso organisiert ihr euch nicht mehr dazu? Das ist, weil, bitch, am Ende des Tages gibt es unglaublich viele Sanktionen, ausgelassen davon, wie die wirken oder sonst irgendwas. Es gibt eine komplette Front, eine United Front gegen Bashar al-Assad. Damit sage ich nicht, dass du dich nicht gegen ihn organisieren solltest, wenn es deine Leidenschaft ist. Aber es gibt keine United Front im Westen gegen Israel. Es ist der Konsens in Deutschland ist, dass Bashar al-Assad ein Kriegsverbrecher ist. Es gibt aber keinen Konsens, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Das ist so, als würden wir noch so Basics ständig machen, die eigentlich in vielen anderen Fällen bei schlimmen Regimen sehr klar sind. Zum Beispiel hat Mohammed bin Salman, hat er Khashoggi umgebracht. Ja, das ist Konsens, das weiß jeder. Und es wird auch in jedem einzelnen Artikel wieder aufgebracht, dass er das gemacht hat und dass es da unglaublich viele Recherchen gab. Es ist ein Konsens. Den gibt's bei Israel irgendwie noch nicht. Du kämpfst die ganze Zeit dafür und vor allem kämpfst du für diese Humanisierung der PalästinenserInnen. Und wie gesagt, es ist ja nicht ein isolierter Fall, sondern du kannst diese Enthumanisierung dann übertragen auf, was wird eigentlich gemacht mit Flüchtlingen bei uns oder mit People of Color etc.
Ja, und es ist auch einfach nicht so, dass, der Staat Israel das einfach irgendwie macht und das mit Menschen hier nichts zu tun hat, sondern es wird, also das, was dort gemacht wird, wird sehr aktiv unterstützt, unter anderem von der deutschen Regierung, aber nicht nur. Und das ist dann ein Anliegen von Menschen hier.
Ja.
Und was ich sonst auch richtig krass dabei finde, ist, dass irgendwie erwartet wird, dass selbst die PalästinenserInnen irgendwie die Klappe halten, weil man soll in Deutschland nicht so viel Fokus auf den Staat Israel legen. Also wobei es eigentlich klar ist, dass die Betroffenen definitiv dazu nicht ganz schweigen können. Und dann wird halt erwartet, dass andere sie auch im Stich lassen, weil irgendwie dieses Thema keine Unterstützung verdient. Also das ist eigentlich total unmenschlich und total unvorstellbar. Und man kann dann im einen oder anderen Fall vielleicht auch wirklich fragen, was bewegt den Mensch, dass er sich darauf konzentriert oder die Organisation. Das sind berechtigte Fragen, aber grundsätzlich zu unterstellen, dass es keinen guten Grund geben kann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist völlig realitätsfremd.
Ja, absolut. Und ich meine, da kommen wir, glaube ich, auch zu diesem Punkt des Aufrufs zum Boykott. Also es gibt eben eine Bewegung, die heißt BDS, das ist Boycott, Divestment and Sanctions. Die ist abgeleitet von der Boykottbewegung gegen Apartheid Südafrika, die auch eben teilweise sehr erfolgreich war, vor allem im kulturellen Sinn. Und in Deutschland ist sehr kritisch zu betrachten, vor allem weil es einen Parlamentsbeschluss gibt, der die Unterstützung von BDS-nahen Organisationen unterbindet und der auch BDS als Organisation antisemitisch einordnet. Und das war ein Beschluss, der fast, also wirklich durch die allermeisten aller Parteien gegangen ist. Und Michael, da weißt du wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, also ich glaube, viele wissen es nicht. Das ist ein Beschluss von allen Parteien außer AfD, aber der wurde von der AfD eigentlich initiiert. Also die AfD hat vorgeschlagen, BDS komplett zu verbieten, zu illegalisieren. Und die Antwort der anderen Parteien war, damit die nicht angreifbar sind von AfD-Lern, war diesen Beschluss vorzulegen, der da ein bisschen weicher vorgeht und da die AfD auszuschließen. Und dann halten Leute diesen Beschluss hoch, als wäre das so ein Teil deren Antifaschismus, während das eigentlich nur ein Teil vom Spielchen von rechts ist.
Deshalb muss man allgemein, also ich weiß auch, dass hier bei dem Podcast werden wir hier nicht krass BDS unterstützen, egal was unsere persönlichen Ansichten sind, die haben wir auch noch überhaupt nicht diskutiert. Aber es geht allgemein darum, dass es doch irgendwo eine Art Einschränkung ist in der Meinungsfreiheit, vor allem weil wir das, und das werden wir gleich noch diskutieren auf jeden Fall, ist BDS denn wirklich antisemitisch?
Aber das Ding ist mit diesem Beschluss, also erstens muss man sagen, dieser Beschluss hat nicht die Kraft eines Gesetzes, das ist nur eine Aussage des Parlaments gewesen und viele Gerichte haben inzwischen in Deutschland zumindest gefunden, dass er so nicht gelten kann, also dass man ihn nicht als Gesetz behandeln kann. Aber wie er umgesetzt wird und wie er gedeutet wird, geht es viel weiter darüber hinaus als nur die BDS-Bewegung als Organisation.
Ja, ja.
Sondern es reicht, wenn jemand ähnlich argumentiert wie BDSler, was letztes Ende heißt, einfach nur Argumente der Bewegung für die Befreiung der PalästinenserInnen bringt, weil das sind die Argumente. Es reicht dann, um irgendwie zu sagen, ja, das ist uns zu BDS nah, oder wenn man irgendwie einen öffentlichen Kontakt hatte mit jemand aus der BDS-Bewegung oder sonst sogar in zweiter Stufe, dass man Kontakt hat mit jemand, wer Kontakt hatte mit denen, kann das reichen, dass Institutionen in Deutschland einem keinen Raum bieten. Und das ist letztes Ende ein Schritt Richtung Illegalisierung der ganzen Bewegung für Palästina. Und das muss man ganz klar sagen.
Also BDS will ja wirklich, wie gesagt, es ist eben angelehnt an die Anti-Apartheids-Bewegung und den Boykott Apartheid Südafrikas. Und Teile der Ziele sind ja, und davon habt ihr jetzt hoffentlich im Podcast schon ein bisschen mehr mitbekommen, ist das Ende der Besatzung der Blockade Gazas, das Abbauen der Mauer, über die wir heute geredet haben, dass PalästinenserInnen die gleichen Rechte wie jüdische Israelis haben und vor allem auch Recht auf Rückkehr und Rückgabe enteigneter Besitztümer, was wir euch in der Nakba-Folge erklärt haben. Und das sind Sachen, da wird es auch keine Kompromisse geben. Da wird keiner sagen, ja, verzichtet doch einfach mal auf die Rückkehr und Rückgabe, weil dann wird es viel einfacher sein, dass es irgendwann mal Rechte für euch gibt als PalästinenserInnen. Das liegt A, nicht an uns als Nicht-PalästinenserInnen darüber zu urteilen und B, es gibt keine vereinfachte Lösung. Die gibt es einfach nicht. Und diese Rückgabe enteigneter Besitztümer steht den PalästinenserInnen rechtlich auch zu. Und da will ich jetzt aber nochmal dich fragen, Michael, du bist Jude. Wie ordnest du als Jude oder jüdische Israeli die BDS-Bewegung ein? Verstehst du oder kannst du den nachvollziehen, diesen Antisemitismusvorwurf dagegen?
Das sind zwei Fragen. Also ich will erstmal sagen, wie so die herrschende Meinung in den Kreisen war, in denen ich unterwegs war in Tel Aviv, also in der radikalen Linken zu BDS. Da war in den Jahren, wo ich da aktiv war, also 2012 bis 16, bis 19, war zunehmend klar, dass man von innerhalb der israelischen Gesellschaft nicht mal ein Ende der Besatzung von Westjordanland erzielen kann. Und dass es einfach Druck von außen braucht. Und da ist in der Zeit die BDS-Bewegung so ein ein zentraler Ansatz geworden für Druck von außen. Deswegen unterstützen viele meiner GenossInnen in Israel diese Bewegung. Und ich sehe das auch einfach als legitime Möglichkeit, um Druck von außen aufzubauen. Ohne dass ich jetzt sage, ich finde das alles tipptopp. Ich habe keine Punkte, die ich kritisieren würde, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Stelle dafür. Das ist auch nicht nicht der Punkt, weil was ich nicht teile, ist dieser Vorwurf des Antisemitismus. Mhm. Ich glaube, da gibt's aber unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Sachen, die dahinter stecken. Ich glaube, viele Leute plappern das einfach nach, weil die gehört haben, das sei antisemitisch, mhm, und die können das selber nicht so gut einschätzen. Ich glaube, das ist so sehr häufig der Fall, mhm, in Deutschland. Und die Leute, die das propagieren, da würde ich vor allem zwei Sachen sehen. Also die Leute, die irgendwie diese Argumente richtig stark in die Öffentlichkeit bringen, BDS sei antisemitisch. Eins ist einfach eine Strategie des Staates Israels und seiner Institutionen, die ihn unterstützen. Das wird auch ziemlich klar, wenn man sich mit dem israelischen Diskurs auskennt, dass das einfach als strategische Bedrohung angesehen wird und dass dagegen vorgegangen wird, nicht weil es antisemitisch ist, sondern weil es den Staat Israel bedroht. Mhm. Und dann wird dieses Argument rausgebracht. Ich glaube, die Motivation ist da vor allem einfach, diesen Staat zu schützen. Das Zweite, was dahinter schwebt, ist, wo ich denke, manche Leute glauben wirklich ganz im Ernst, dass es antisemitisch ist. Und die Logik kann ich nachvollziehen, obwohl ich die falsch finde. Und das ist, wenn man glaubt, dass man nicht viel mehr für jüdische Menschen in der Welt machen kann, als dass sie einen eigenen Staat haben sollen. Das heißt, wenn man glaubt, man kann Antisemitismus in nicht mehrheitlich jüdischen Ländern, kann man Antisemitismus nicht effektiv bekämpfen, sondern nur, indem man so einen jüdischen Ethnostaat gründet, also den Staat Israel. Dann, wenn man das glaubt, dann glaubt man auch, dass man, dass alles, was diesen Staat oder auch einfach seinen jüdischen Charakter unterminiert, dass das quasi gegen das gemeinsame Interesse aller jüdischen Menschen geht. Ich glaube, viele Leute in Europa, die diese Meinung vertreten, verstehen nicht ganz, was sie damit unterstützen. Weil es wird nicht nur gesagt, der Staat Israel, also was man oft im deutschen Diskurs hört, ist, wie wichtig der Staat Israel sei für die Identität von jüdischen Leuten in Europa. Was ich ziemlich beleidigend finde, weil das ist ein echtes Land, da passieren wirkliche Dinge, die sind zum Teil ziemlich schlimm. Mhm. Und wenn jemand die kritisiert, weil er davon betroffen ist, dann interessiert es mich nicht, dass irgendwelche junge jüdische Leute in Deutschland sich stark mit diesem Staat identifizieren und sich dadurch beleidigt fühlen. Also sorry, ne? Also könnt ihr euch gerne identifizieren, wie ihr wollt. Aber das ist kein Grund, reale Verbrechen oder reales Unrecht nicht zu kritisieren. Was man aber damit mit unterstützt, ist auch die Aussage oder die Annahme, dass man Antisemitismus nur damit bekämpfen kann, dass man einen sogenannten Schutzraum hat für Juden und Jüdinnen. Das heißt, das wird um jeden Preis verteidigt, weil man glaubt, dass man sonst jüdische Menschen nicht schützen kann. Und das finde ich eine ziemlich elendige Aussage. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass Leute, die ernsthaft Antisemitismus bekämpfen wollen in Deutschland, in erster Reihe dafür kämpfen würden, nicht, dass die Gefühle von jungen jüdischen Leuten gegenüber Israel nicht verletzt werden, sondern dass es hier verdammt kein weiteres Mal Halle gibt, den Angriff auf die Synagoge. Dass es hier nicht immer wieder Neonazi-Netzwerke in den Sicherheitskräften auftauchen. Also das sind die reale Gefahren dafür, dass es in Europa jüdisches Leben geben kann. Und nebenbei ist auch der Staat Israel kein so sicherer Ort für jüdische Leute, selbst wenn sie mit dieser Regierung und mit ihrer Apartheid mitgehen.
Wegen Wieso ist es deiner nah? Jetzt will ich nur noch mal, jetzt werden natürlich manche, die das Ganze kritisch betragen, sagen, ja, aber es ist ja genau deshalb nicht sicher, weil es dort palästinensische Attentate gibt.
Das ist erstmal nur ein Grund. Also das ist nicht mal eine führende Todesursache. Viel gefährlicher ist sind die schlechte Infrastrukturen, die Verkehrsunfälle. Also ich meine, unter SoldatInnen ist schon seit Jahren die führende Todesursache Selbstmord, weil es einfach psychisch so bedrückend ist, was mit denen passiert da. Und zweitens muss man sich im Klaren sein, es wird nie sicher sein, auf dem Rücken eines anderen Volkes zu leben. Also diese Idee, dass Israel ein sicherer Hafen sein könnte, wenn nur diese Gefahr gemannt wäre, die setzt voraus, dass man praktisch, also mindestens das ganze Staatsgebiet, wenn nicht die Gebiete um ihn herum, einfach komplett entleert von Menschen, die quasi noch, die sich nicht fügen, die nicht Teil von diesem Staat sein wollen. Und das gehört einfach zur Natur der Sache. Das ist eine Siedlerkolonie, das haben wir schon in einer früheren Folge besprochen, dass es Widerstand gibt von den indigenen Menschen. Und es wird nie komplette Sicherheit geben können in so einem Zusammenhang.
Und ich will dazu noch hinzufügen, ich glaube, eins der Hauptargumente, die ich da immer vorbringe, ist, dass Israel selber ja gewisse jüdische Gruppen davon bannt, in das Land selber einzureisen. Also zum Beispiel, wenn du offiziell Mitglied bist, ich weiß nicht, ob die Liste immer noch aktuell ist, ich gehe nicht davon aus, dass sie es geändert haben. Wenn du Teil der Gruppierung von Jewish Voice for Peace bist in den USA, du kannst daran gehindert werden, einzureisen. Allein weil du Mitglied bist einer Gruppe, die den Staat Israel auch als Apartheidstaat bezeichnet und die sich auch für die Rechte Palästinenser einsetzt, obwohl du jüdisch bist. Und das ist wieder so in diesem Rahmen von, ist es dann wirklich ein sicherer Hafen für alle Juden und Jüdinnen, wenn du aber als Jude oder Jüdin mit gewissen Meinungen überhaupt nicht Teil der Gesellschaft sein darfst oder selbst ins Land einreisen darfst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding so, was genau ist es denn für ein jüdischer Staat? Ich meine, das können wir noch weiterspinnen im Sinne von, wie werden denn schwarze Juden und Jüdinnen in Israel behandelt?
Klar.
Etc., etc., das kann man immer noch weiterspinnen, aber ich finde deine Antwort auf jeden Fall richtig gut.
Ja.
Vor allem, ich glaube, dieser Aufruf dazu, dass kehrt mal vor eure eigenen Türen, das wäre vor allem Deutschland, Neonazi-Netzwerke, was in Halle passiert ist, wo ich schon das Gefühl habe, so, es wurde, ich weiß auch nicht, es ist vielleicht nur mein Eindruck, weil ich auch im Ausland gelebt bin, aber irgendwie finde ich nicht, dass wirklich große Konsequenzen daraus gezogen wurden, außer dass du noch mehr Sicherheitskräfte vor Synagogen hast, aber wurde wirklich das Grundproblem angegangen? Nee. Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall erstmal Sicherheit hier schaffen für unsere jüdischen Mitbürger, dass genau eben so ist, wie Halle nicht passiert. Antisemitismus kommt nicht nur von, wie es immer klassisch dargestellt wird, von arabischen Einwanderern, Muslimen. Stimmt einfach nicht. Antisemitismus, nicht, dass die davon ausgeschlossen sind, aber Antisemitismus kommt auch von meiner Oma, von meinem Opa, die schöne Weißdeutsche sind und in Bayern wohnen. Und was ich von denen schon alles gehört habe, unter anderem auch, als ich nach Israel gereist bin, das sind halt Sachen wie, jetzt bist du ja hier, du wirst schon sehen, was mit den Juden los ist und so weiter. Naja, also diese Geschichte hat ja ungefähr so ziemlich jeder Deutsche irgendwo leider. Und wie sicher ist denn unser Land, wenn unsere Omas und Opas schon diese Einstellung haben? Naja, ich glaube, auf dieser leicht trist angehauchten Note würde ich sagen, beenden wir unsere vorerst letzte Folge oder thematische Folge, weil das nächste Mal werden wir ja ein Interview haben. Es ist uns natürlich auch ein Anliegen, weil wir sind beide nicht PalästinenserInnen. Unser Grund, das ist auch nochmal in unserer Pilotfolge dann zu hören, mit diesem Podcast war ja eben, dass wir unser Privileg so ein bisschen nutzen, hier eine Plattform zu schaffen. Aber uns ist natürlich wichtig, dass wir die wenigen PalästinenserInnen, die irgendwo auch sagen, sie sind jetzt karrieremäßig und so weiter nicht davon betroffen, wenn sie sich darüber äußern und sich gerne äußern möchten, dass wir die auch einladen. Wenn ihr auch so jemand seid, dann könnt ihr uns immer gerne mailen. Wir freuen uns immer über Leute, die ihre Geschichten austauschen müssen. Es muss auch jetzt nicht hier thematisch bestimmt sein, sondern wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es gerne. Die Adressen dafür sind nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr uns auf Social Media finden und über E-Mail. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich erst wieder in der zweiten Staffel mit wirklich so thematisch tief recherchierten Sachen, wie wir das jetzt gemacht haben. In der Zwischenzeit gibt es auf jeden Fall noch ein Interview und so ein lockeres Gespräch, würde ich sagen. Und vielleicht haben Michael und ich gesagt, dass wir mal eine kleine Laberrunde einfach haben, die wir aufzeichnen, die ganze Woche ist. Und wenn ihr sonst irgendwie Wünsche, Anregungen, Kritik habt, schickt ihr uns immer gerne. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt erstmal von unserer vorerst letzten richtigen Podcast-Folge.
Es war ein Vergnügen. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.